Rabe Info Podcast. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 11. Februar 2010. Die heutigen Themen: Warum es keine weitere Gotthardröhre braucht, wie Exil-Iranerinnen den Jahrestag der Islamischen Revolution sehen und warum Schlaf- und Beruhigungsmittel süchtig machen. Am Mikrofon Lucia Vasella.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten mit Cheyenne McKay.
Der Regierungsrat des Kantons Bern bekennt sich zur Strategie Gender Mainstreaming, der Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Er unterstützt deren Weiterentwicklung in allen Direktionen und der Staatskanzlei, wie es in einer Mitteilung heißt. Er habe die Direktionen und die Staatskanzlei beauftragt, die Gender-Perspektiven beim Planen, Erarbeiten, Umsetzen und Evaluieren von wichtigen Geschäften und Projekten gezielt zu integrieren. Zudem sollen die Direktionen und die Staatskanzlei mit Unterstützung der zuständigen kantonalen Fachstelle die Information und Kommunikation zu Gender Mainstreaming in den nächsten 2 Jahren verstärken. Ende 2011 soll eine Evaluation zeigen, ob ein Bedarf an weiteren Maßnahmen, Instrumenten und Ressourcen besteht. Die Finanzkrise hat den Druck auf die Löhne erhöht, davon ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund überzeugt. Mit einem neuen Maßnahmenpaket will er deshalb gegen Lohndumping vorgehen. Neben speziellen Regeln für Grenzregionen forderte er einen Gesamtarbeitsvertrag für das Gesundheits- und Sozialwesen. Vor allem in Branchen ohne GAV und Mindestlöhne werde eine Tendenz zu sinkenden Löhnen bei neu eingestellten Immigranten festgestellt, sagte der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB. Betroffen seien insbesondere die Industrie und das Gesundheitswesen, aber auch die Reinigungs- und Sicherheitsbranche. Diese Tendenz in der Entwicklung der Personenfreizügigkeit sei besorgniserregend und gefährde das Ziel der Verteidigung der Schweizer Löhne. Die sozialistischen EU-Regierungschefs haben sich für einen gemeinsamen EU-Kredit für das hochverschuldete Griechenland ausgesprochen. Dies sagte der Vorsitzende der europäischen Sozialisten. Dem Internationalen Währungsfonds komme bei der Rettung Griechenlands vor dem Staatsbankrott nur eine beratende Aufgabe zu. Die Verantwortung liege in Europa. Es sei deshalb falsch, wenn einzelne Staaten Griechenland mit Krediten aushelfen würden. Auf einem Sondergipfel werden die Staats- und Regierungschefs der EU heute über Rettungsmaßnahmen für Griechenland beraten. Die Europäische Union wird ihre Beziehung zur Regierung in Honduras normalisieren. Diese Regierung hat sich aus einem Putsch herausgebildet. Wie aus der spanischen Regierung verlautete, werde der neue honduranische Präsident Porfirio Lobo als solcher anerkannt. Spanien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Lobos Vorgänger Zelaya war letztes Jahr gestürzt und vom Militär außer Landes gebracht worden. Trotz internationaler Proteste kam es unter anderem zu einer umstrittenen Wahl, bei der Lobo zum Staatsoberhaupt gewählt wurde. Die Menschenrechte im Iran werden kommende Woche von den UNO-Mitgliedstaaten unter die Lupe genommen. Während 3 Stunden werden ihnen die Vertreter Irans bei der periodischen Länderprüfung im Menschenrechtsrat Rede und Antwort stehen. Mehrere Staaten haben bereits im Vorfeld Fragen schriftlich formuliert. So wollen etwa Tschechien und Dänemark wissen, weshalb Iran der UNO-Konvention zum Verbot von Folter nicht beigetreten sei und ob der Iran beabsichtige, dies zu tun. Beanstandet werden weiter die Todesstrafe, vor allem für Minderjährige, sowie Strafen wie Steinigung, Amputation und Auspeitschen. Auch die Schweiz wolle die Gelegenheit nutzen, um auf Missstände hinzuweisen. Im Iran haben die offiziellen Feierlichkeiten zum 31. Jahrestag der Islamischen Revolution begonnen. Präsident Ahmadinejad hat vor Hunderttausenden Menschen den Iran zum Atomstaat erklärt. Die Gegner Ahmadinejads haben sich bereits zu Protesten formiert. Wie die Internetseite Green Voice unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, hätten Sicherheitskräfte im Stadtzentrum von Teheran das Feuer auf Demonstranten eröffnet und setzten Tränengas ein. Bei den Demonstranten handle es sich um Anhänger des Oppositionsführers Mir Hussein Mousavi. Die oppositionelle Internetseite Jaras berichtete, Sicherheitskräfte hätten das Auto des Oppositionspolitikers Mehdi Karoubi attackiert und den ehemaligen Präsidenten Mohamed Khatami angegriffen. Die Regimegegner wollen die offiziellen Feierlichkeiten nutzen, um gegen die konservative Regierung Ahmadinejad zu protestieren. Die Sicherheitskräfte kündigten an, mit eiserner Faust gegen nicht genehmigte Demonstrationen vorzugehen und sie im Keim zu ersticken. Mehr zum Thema hören Sie später in dieser Sendung. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Internationalen Presseinstituts IPI weltweit 110 Journalisten bei der Ausübung ihres Berufs getötet worden. Dies sei die höchste Zahl seit 10 Jahren, erklärte das IPI in seinem Jahresbericht. Schwer zu Buche schlug die Ermordung von 30 Journalisten im November auf den Philippinen. Das asiatische Land führt damit die Liste der lebensgefährlichsten Länder für Journalisten mit insgesamt 38 getöteten Reportern an, gefolgt von Mexiko und Somalia. Das Wetter. Heute ist es meistens bewölkt und es kann hier und da schneien. Bei maximal minus 5 Grad geht eine mäßige Bise. Auch morgen bleibt es bewölkt und mit einigen Schneeflocken wird es maximal minus 3 Grad. Am Wochenende liegen Hochnebelfelder über dem Flachland. In den Bergen wird es recht sonnig und es bleibt frostig kalt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Für die anstehende Sanierung des Autobahntunnels durch den Gotthard in 10 Jahren braucht es keine fünfte Röhre. Mit Auto und Lastwagen verladen sollen die Verkehrsengpässe während der Umbauphase abgefangen werden, denn bis zum Zeitpunkt der Sanierung wird der neue Gotthard-Basistunnel der Eisenbahn eröffnet sein. Damit werden am Gotthard 4 Gleise zur Verfügung stehen. Hinter der Idee steckt der Verein Alpeninitiative. Dieser setzt sich dafür ein, dass der Schwerverkehr in den Alpen reduziert wird. Ich habe mit Alf Arnold, dem Geschäftsführer des Vereins Alpeninitiative, heute Morgen über den Vorschlag der Initiative gesprochen. Herr Arnold, die Alpeninitiative hat mit Fachleuten ein Konzept ausgearbeitet, wie der Bau einer zusätzlichen Röhre für die Sanierung des Gotthard-Autobahntunnels vermieden werden kann. Was ist denn die Grundidee hinter dem Konzept?
Es sieht so aus, dass wir 2 rollende Straßen realisieren möchten. Eine zwischen Göschen und Airolo für die Personenwagen. Dabei nutzen wir die bereits bestehenden Verladeanlagen, die noch aus der Zeit sind, als es keinen Straßentunnel durch den Gotthard gab. Und zum Zweiten benutzen wir den Basistunnel für einen Verlad der Lastwagen. So können wir die Platzverhältnisse berücksichtigen, die natürlich vor den Portalen in Göschen und Airolo etwas bescheiden sind und darum ein Ausweichen erfordern an andere Orte.
Bedeutet das für den Verkehr große Umwege?
Nein, es bedeutet überhaupt keine Umwege und vor allem haben wir darauf geachtet, dass der Weg von der Autobahn zum Verladeterminal nicht durch irgendwelche Dörfer führt. Wir haben überall in der Nähe Autobahnausfahrten, sodass der Verkehr praktisch direkt von der Autobahn zum Terminal fahren kann.
Die Kapazitäten des Autoverlads für Lastwagen würde gemäß Ihrem Konzept nur ausreichen, falls, wie vom Parlament gesetzlich fixiert, der Lastwagenverkehr bis in 10 Jahren auf die Hälfte reduziert wird. Ist das realistisch?
Also wir gehen davon aus, dass der Bundesrat jetzt tatsächlich vorwärts macht mit dieser Verlagerung. Das Parlament hat jetzt zum zweiten Mal ein entsprechendes Gesetz beschlossen und hat zum zweiten Mal das Verlagerungsziel von 650.000 Fahrten bis 2 Jahre nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels bestätigt. Er hat auch ein Zwischenziel beschlossen von 1 Million Fahrten im Jahr 2011. Das heißt, der Bundesrat ist jetzt so oder so gefordert, mit der Einführung der Alpentransitbörse diese Verlagerung an die Hand zu nehmen.
Fast 50% der Fahrzeuge am Gotthard sind ausländische. Sie schreiben in Ihrer Medienmitteilung, dass ein Teil davon während der Sanierung den Gotthard meiden dürfte. Wie kommen Sie darauf?
Wir gehen davon aus, dass im Langstreckenverkehr eben immer nicht nur eine Möglichkeit besteht, die Alpen zu queren, sondern dass verschiedene Routen mehr oder weniger gleichwertig sind für die Leute. Und wenn sie sehen oder erwarten müssen aufgrund der Prognosen, dass sie möglicherweise etwas länger warten müssen vor einem Autoverlad, dann werden sie den Gotthard in dieser Zeit meiden.
Herr Arnold, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das Konzept der Alpeninitiative im Parlament und Bundesrat Gehör findet?
Also ich denke, der Bundesrat und das Parlament werden sich überlegen müssen, wie man das Problem löst. Und unsere Lösung ist eine kostengünstige Lösung. Und sie ist vor allem auch in dieser Zeit, die verfügbar ist, bis zum Zeitpunkt, wo diese Sanierung realisiert werden muss, ist sie machbar. Das ist nicht unbedingt der Fall, wenn man zuerst eine zweite Röhre bauen muss. Das braucht sehr viel Zeit für den politischen Prozess, aber dann auch für die Planung und die Realisierung. Und da käme der Tunnel wahrscheinlich zu spät. Zudem verbietet unsere Verfassung einen solchen Tunnel. Das heißt, man müsste ihn eigentlich dann nachher gleich wieder schließen, wenn der alte Tunnel saniert ist.
Alf Arnold, Geschäftsführer des Vereins Alpeninitiative. Zur Idee, die Sanierung des Gotthard-Autobahntunnels mit Auto- und Lastwagen verladen statt mit einer zusätzlichen Röhre durchzuführen.
95,6. Rabe Info.
Heute wird im Iran und auch in anderen Ländern der Revolution gegen das Schah-Regime gedenkt. Die oppositionellen Bewegungen im Iran und die Exilgruppen wollen den Gedenktag nutzen, um gegen das islamische Regime zu protestieren. Die islamische Revolution war eine vielschichtige, revolutionäre Massenbewegung im Iran, die 1979 zur Absetzung von Schah Mohammad Reza Pahlavi und zur Beendigung der Monarchie im Iran führte. Symbolfigur und spätere Revolution Führer war Ayatollah Khomeini, der in der Revolution sein Staatskonzept durchsetzte und neues Staatsoberhaupt wurde. Michael Betz von Radio Z Nürnberg sprach mit zwei Vertreterinnen vom Komitee zur Unterstützung der iranischen Bewegung in Nürnberg.
Inzwischen herrscht ja eben im Iran seit 31 Jahren islamisches Regime, eine islamistische Diktatur. Welche Bilanz kann man hier ziehen?
Nach 31 Jahren zeigt die islamische Regierung eine düstere Bilanz. Wenn Sie denken, dass wir eine Inflationsrate von 30% haben, dass jeder vierte Iraner arbeitslos ist, dass jeder dritte Hochschulabgänger keine Aussicht auf die Arbeit in der Zukunft hat, dass wir 20% unserer Bevölkerung unter Armutsgrenze lebt und so viele Straßenkinder, so viele junge Frauen, die sich für etwas Geld zu verdienen prostituieren müssen. Stattdessen, was die Regierung macht, Repression, Steinigungen, Erhängen, sogar auch von Minderjährigen, und das System muss einfach vernichtet werden. Das ist ein System, der sich nach Atombombe sehnt und strebt, aber ihr eigenes Volk im Stich lässt.
Am Donnerstag, den 11. Februar, wird der Gedenktag an die Revolution gegen den Schah begangen? Gibt es denn auch quasi von der Regierung offiziell etwas zu diesem Gedenktag?
Jedes Jahr ist es so, dass die Islamische Republik diesen Gedenktag nutzt sie für sich aus. Sie nennen diesen Tag Sieg von der Islamischen Republik und sie wollen da alle Sachen vermischen. Was die Leute nicht erreicht haben, sie verdecken solche Sachen, was die Leute nicht erreicht haben. Und sie wollen sagen, wir waren schon Ergebnis von der Revolution von 1979. Und sie feiern jedes Jahr 11. Februar.
Inzwischen gibt es ja eben auch wieder ziemlich viel oppositionelle Bewegung im Iran. Am 11. Februar eben anlässlich des Gedenktages an die Revolution gegen den Schah soll es sowohl im Exil wie eben auch im Iran selber Aktionen geben. Wie wird das dann im Iran aussehen?
Im Iran hat die Regierung sich für eine Massenproteste vorbereitet. Wir sehen im Internet da und die Nachrichten oder wir hören durch Radio oder in den Zeitungen wird es immer geschrieben, dass die Islamische Republik mit allem Kraft sich dagegen wehren will. Und sie bedrohen die Leute. Sie haben vor, die Versammlungen mit Gewalt beantworten. Und das heißt, dass die Leute im Iran sich vorbereitet haben für eine große Proteste im Iran gegen die Islamische Republik am 11. Februar.
Hinsichtlich der politischen Forderungen gibt es ja große Parallelen zwischen den damaligen revolutionären Kräften eben gegen das Schah-Regime und der heutigen Protestbewegungen. Was sind denn die zentralen Forderungen?
Die Forderungen, die diese Revolution 1979 begründet haben, man kann so formulieren: Versammlungsfreiheit, Freiheit für politische Organisationen und Parteien, Freiheit für politische Gefangene, Abschaffung der Hinrichtung, freie Gewerkschaften, soziale Gleichberechtigung, Gleichberechtigung der Frauen, freie Meinungsäußerungen und so fort. Diese Forderungen haben nach 31 Jahren nicht erreicht, sind noch nicht erreicht. Und die Situationen im Iran haben sich verschlimmert und nicht verbessert, sondern verschlimmert. Wir sagen als iranische Komitee in Nürnberg, diese Forderungen haben wir vor. Auch die Bevölkerung, die ganze Bevölkerung im Iran. Wir unterstützen diese Proteste im Iran gegen diktatorische Regime. Wir sagen, dass die Verwirklichung der Rechte nur mit der völligen Zerstörung und nicht in einer Weichspülversion der Islamischen Republik möglich ist. Wir sagen, Demokratie kann nicht erbettelt werden, sondern muss erkämpft werden.
95,6. Rabe Info.
Etwa 50.000 Menschen in der Schweiz sind süchtig nach Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Ein Forscherteam der Uni Genf hat nun herausgefunden, warum diese Mittel süchtig machen und sagt, im Prinzip ließe sich die Sucht nach Schlaf- und Beruhigungsmittel vermeiden. Cheyenne McKay berichtet.
Dass Schlaf- und Beruhigungsmittel süchtig machen können, ist schon länger bekannt. Mittel wie Valium, Temesta oder Dalmadorm gehören zur Familie der Benzodiazepine. Und diese Benzodiazepine aktivieren das Belohnungssystem im Hirn auf die gleiche Art wie etwa Kokain oder Heroin. Das hat ein Forschungsteam um Christian Lüsche herausgefunden. Er ist bei der Abteilung Neurowissenschaften an der Uni Genf tätig.
Stimulieren die Zellen im Belohnungszentrum in einer sehr starken Weise, sodass sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird. Und das war vorher nicht bekannt. Man wusste nicht genau, das Risiko für Sucht bei Benzodiazepinen, woher das kommt.
Sucht ist aber etwas anderes als Abhängigkeit. Wer süchtig ist, hat die Kontrolle über den Konsum der Substanz verloren und konsumiert diese weiter, auch wenn es negative Folgen hat. Wer abhängig ist, leidet unter Entzugserscheinungen, wenn die Substanz nicht mehr vorhanden ist. Benzodiazepine wie Schlaf- und Beruhigungsmittel zielen in ihrer Wirkung auf einen ganz speziellen Rezeptor im Hirn. Und nur wenn dieser aktiviert ist, kann eine Sucht entstehen. Deshalb könne man die Sucht nach Benzodiazepinen in Zukunft eigentlich verhindern.
Es wäre also möglich, Benzodiazepine zu produzieren, die eben diesen Rezeptor nicht mehr aktivieren und deswegen weniger süchtig machen werden. Wir sind nicht die Ersten, denen es gelungen ist, die verschiedenen Effekte der Benzodiazepine auseinanderzuhalten. Schon vor ungefähr 10 Jahren hat man herausgefunden, dass man die schlafinduzierende Wirkung von der beruhigenden Wirkung der Benzodiazepine trennen kann. Und wir haben jetzt gezeigt, eben, dass das Alpha 1, das für die schlafinduzierende Wirkung wichtig ist, auch für die Sucht wichtig ist. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass man Benzodiazepine hat, die eben noch die beruhigende Wirkung haben, aber nicht mehr schlafinduzieren und deswegen auch weniger süchtig machend sind.
Mit solchen Substanzen werde bereits experimentiert. Bevor sie für die Menschen zugelassen werden, müssen sie aber noch klinisch getestet werden. Weil die neue Studie über das Süchtigmachen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln aufzeigt, dass sie dieselbe Wirkung wie andere Drogen haben, könne man den Begriff der Sucht nun ausweiten.
Von den illegalen auf die legalen Drogen und vielleicht sogar weiter auf die nicht substanzgebundenen Süchte. Es ist möglich, aufgrund unserer Forschungen und der weiterführenden Arbeiten, dass eben solche nicht substanzgebundenen Süchte durch die gleichen Mechanismen verursacht werden. Das ist eine wichtige Feststellung, weil dann sich die Industrie und die Therapien nicht nur auf eine kleine Gruppe von Süchtigen beschränken wird, sondern zum Beispiel auch die Leute mit Übergewicht und andere wie Spielsucht in Betracht ziehen können.
Das neurowissenschaftliche Forschungsteam um Christian Lüscher werde deshalb weiter forschen, um mehr darüber herauszufinden, was warum süchtig macht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom heutigen Rabe Info. Die nächsten Informationen gibt's morgen wieder um 11 Uhr vormittags. Unsere Sendungen finden Sie auch auf dem Internet unter www.rabe.ch. Heute in der Redaktion waren Shane McKay und Michaela Betz. Am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Vasella. Tschüss und merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast.